Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Für dieses Gespräch habe ich mich mit zwei hallischen Künstlerinnen und Heimatstipendiatin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt verabredet. Worum es gehen soll, wie kaum anders zu erwarten, um Orte, um Frauenorte oder heute speziell Kunst trifft besondere Orte. Wir starten am besten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich heiße Anke Triller. Ich darf die Arbeit des Frauenorte-Netzwerkes in Sachsen-Anhalt koordinieren. Ich interessiere mich für Geschichte, insbesondere Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte. Und was finde ich besonders toll an meiner Tätigkeit? Ich darf beruflich meiner Neugier auf interessante Geschichten und bemerkenswerte Frauen nachgehen. Soweit vielleicht zu mir. Und dann würde ich Maren Alborg-Dunker bitten, sich nochmal vorzustellen.
Ja, hallo in die Runde. Ich bin Schmuckgestalterin und habe an der Burg Giebichenstein in Halle studiert, bin dann auch in Halle geblieben und hatte jetzt das Glück, ein Heimatstipendium gefördert zu bekommen, ein Jahr lang mit der Gedenkstätte für die Opfer der NS-Euthanasie in Bernburg zusammenzuarbeiten. Und das fand ich sehr spannend, weil ich gerade aus meinem Schmuckbereich heraus politisch auch arbeiten konnte und ein Statement setzen. Das fand ich sehr spannend. Hatte ich vorher so noch nicht gemacht in meiner Arbeit und war ein ganz neuer Bereich. Also hat mich auch verändert und ja.
Da kommen wir sicher, glaube ich, auch Verlauf jetzt auch nochmal darauf zurück. Und Petra Reichenbach bitte ich einfach nochmal um vier Fakten, die wir vielleicht wissen sollten.
Ja, ich zu meinem Werdegang. Ich bin in München aufgewachsen und zur Schule gegangen und habe an der Meisterschule für Mode in München studiert und habe erst mal als Grafikerin gearbeitet und als Artdirektorin in der Werbung und auch eine Zeit lang bei der New York Times in New York. Also ich habe eigentlich einen anderen Weg erstmal eingeschlagen und bin erst, seit ich in Halle bin, seit 1999 und meine zwei Kinder dort auf die Welt gebracht habe, habe ich mich der Burg Giebichenstein zugewandt und habe da ein Gaststudium gemacht in der Buchkunst. Und dieser Weg in die Kunst, der führte eben auch dazu, dass ich mich bei diversen Stipendien beworben habe. Und für mich ist es auch so, das Heimatstipendium mit diesem wichtigen Ort in Prettin, das war auch für mich so, also für mich war es ein Wendepunkt eigentlich oder ein, man kann auch sagen, ein verstärkter Startpunkt in das Künstlerdasein. Und für mich war es auch von Anfang an wichtig, mit einer sozial relevanten Idee eigentlich zu reagieren auf den Ort. Und ja, was anderes hätte ich mir da gar nicht vorstellen können.
Ja, jetzt ist mehrfach der Begriff Heimatstipendium und Kunststiftung Sachsen-Anhalt schon angerissen worden. Ich möchte eben dieser Kunststiftung durchaus Gelegenheit geben, wie sagt man mal so schön, tue Gutes und rede darüber, tatsächlich auch unseren HörerInnen eine kurze Zusammenfassung zu geben, wie die Kunststiftung das selber beschreibt, was sie mit diesem Heimatstipendium eigentlich macht. Und da zitiere ich aus einer Broschüre der Kunststiftung Sachsen-Anhalt und da die Direktorin Manon Borsian. Unser Heimatstipendium ist ein deutschlandweit einmaliges Stipendiatenprogramm. Im Fokus stehen kleinere museale Sammlungen und Gedenkstätten, vor allem in Sachsen-Anhalts ländlichem Raum. Für 12 Monate erhalten die beteiligten Künstlerinnen und Künstler nicht nur Zugang zu deren öffentlichen Teilen, sondern auch zu den Archiven. Sie erkunden die Bestände, begeben sich auf die Suche nach verborgenen Kostbarkeiten und Dokumenten, um schließlich, davon inspiriert, das kulturelle Erbe in eigenen künstlerischen Arbeiten zu reflektieren. Sie möchten ebenso die Geschichten hinter dem Entdeckten kennenlernen und begeben sich bei Zeitzeuginnen, Zeitzeugen und Nachfahren gezielt auf Spurensuche. So werden sie gewissermaßen zu Heimatforscherinnen und Heimatforschern. Heimat meint hier also nicht nur die Herkunft oder den Ort des Zuhauses, Heimat meint auch das im Verborgenen schlummernde, Überlieferte und die Geschichten, die einem Ort innewohnen. Ich möchte der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ihr ja Stipendiatin schon einer zweiten Runde seid. also in der zweiten Runde beteiligt seid. Es gab also schon einmal Projekte. Wir widmen uns jetzt dem aktuellen 2021er Projekt. Und da ist jetzt meine Frage, wie habt ihr eigentlich zum Projekt gefunden? Und dann letztendlich auch, wie zu den Einrichtungen, in denen ihr dann gearbeitet habt.
Wer fängt an? Dann mache ich weiter. Oder fang detailliert an. Ja, so als Künstler guckt man ja, gerade wenn man in Halle wohnt, in der Nähe von einer Kunststiftung, immer wieder auf die Ausschreibungen, was für Stipendien ausgeschrieben sind, was gefördert wird. Und das Heimatstipendium war ja in der ersten Runde, hat eine große Welle geschlagen, also war ja mit viel Aufmerksamkeit verbunden. Und dann habe ich mir genau durchgelesen, wann was losgeht, habe mich für die Museumsrunde angemeldet. Es gab, glaube ich, drei. Also ich war an einer beteiligt. Da organisiert die Kunststiftung praktisch mit einem Minibus eine Fahrt über die Dörfer und Kleinstädte in Sachsen-Anhalt zu den einzelnen Museen hin, die sich beworben haben für das Stipendium. Und ich war Anfang Januar dabei, da waren es drei Museen und die fand ich für mich sehr spannend. Und dort konnten wir uns als Künstler einen Überblick verschaffen. Die Museumsleiterinnen haben dann ihre Einrichtung vorgestellt, ihren Ort. Und wir konnten Fragen stellen bezüglich der Arbeiten, die entstehen könnten oder wie was präsentiert werden könnte. Also es war wirklich sehr aufschlussreich bei dieser Runde mitzufahren und dabei zu sein. Da ist man auf Ideen gekommen oder in meinem Fall war es auch so, dass ich Bernburg gar nicht im Vorfeld für mich in Betracht gezogen habe, wegen dem schweren Thema. Es war für mich auch das erste Mal, dass ich in einer Tötungseinrichtung war, weil ich es damals mit der Schulklasse, wurde es bei uns nicht durchgeführt. Das war eigentlich gängig in der DDR. Und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, dazu zu arbeiten. Und dafür war dann aber dieser Besuch vor Ort sehr wichtig, weil mich das nicht mehr losließ. Ich habe dann zwei Tage mich sozusagen zu Hause eingeschlossen und überlegt, ob ich mich daraufhin bewerbe. Und dann dachte ich so, ja, wenn, dann für die Gedenkstätte in Bernburg. Und dann war die Idee sehr schnell geboren, dass ich Gedenkschmuck herstellen möchte.
Das hat schon eine meiner zweiten Frage vorweggenommen, den ersten Eindruck, der vielleicht vor Ort war, aber den können wir vielleicht nachher nochmal kurz vertiefen. Petra, wie war es bei dir? Wie hast du zum Projekt gefunden und dann auch zu Pretin?
Ich habe auch das erste Heimatstipendium habe ich auch verfolgt und war auch bei zwei Ausstellungseröffnungen, einer in Halle und die zweite weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob die in Merseburg war. Jedenfalls war ich beeindruckt von den Ergebnissen. Und als die zweite Runde verkündet wurde, habe ich mich auch angemeldet für eine von den Bustouren, beziehungsweise für zwei sogar davon, und habe auch verschiedene Orte abgeklappert mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern und habe natürlich auch die ersten Ideen so gesammelt. Und ich habe eigentlich für zwei Orte Konzepte erarbeitet und habe am Ende, kurz vor der Abgabe, habe ich mich dann doch entschieden, ein Konzept einfach unter den Tisch fallen zu lassen, weil ich so gemerkt habe, dass ich brenne für dieses Konzept für die Lichtenburg, für Schloss Lichtenburg. Und das habe ich dann einfach allein nur eingereicht.
Und wie war, kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal, oder wie Schloss Lichtenburg auf dich gewirkt hat, oder wie du da angekommen bist? Was?
Ja, ich glaube, da ging es allen Künstlerinnen und Künstlern gleich, die an dem Ort waren. Ähnlich wie in Bernburg, da konnte man sich gar nicht verschließen vor dieser emotionalen, man war so berührt, wenn man dort war. Und in Schloss Lichtenburg war besonders diese Komplexität, also dieser Gegensatz zwischen dem Renaissance-Schloss und dem KZ, war einfach frappierend. Uns wurde erzählt, dass in einem Teil vom Renaissance-Schloss auch ein Standesamt ist. Das heißt, man stellt sich dann vor, da wird geheiratet. Das ist natürlich ein ganz wunderschöner Moment, wo die Leute glücklich sind. Und dann ist aber gar nicht weit davon der Bunker mit Einzelhaftzellen, wo wir erzählt bekommen haben und wo man einfach noch nachspüren kann, was da zur Zeit des Nationalsozialismus abgegangen ist. Und diese zwei Stimmungen, die lassen sich eigentlich gar nicht richtig zusammenkriegen.
Es war sicher schon herauszuhören, dass die beiden Gedenkstätten, sowohl in Bernburg und Prettin, für das Erinnern und Gedenken an ein sehr dunkles Kapitel der Geschichte stehen. Wie passt das nun zusammen mit Kunst, zeitgenössischer Kunst? Wie kann es da gelingen? Und da möchte ich auch nochmal den Kniff nutzen, weil das hier ein Podcast ist, der nur zum Hören ist und man also jetzt auch keine Bilder zeigen kann und anschauen kann, dass ich jetzt auch nochmal die Kunststiftung mit einer jeweiligen Kurzbeschreibung des Projektes zu Wort kommen lasse. Ich beginne jetzt auch tatsächlich mit dem Schloss Lichtenburg in Prettin. Da ist geschrieben zum Projekt, das die Petra Reichenbach gestaltet hat. Starke Frauen in der Lichtenburg ist es überschrieben. Erst Schloss, dann Konzentrationslager. Die wechselhafte Nutzung der Lichtenburg ist verstörend. Die Diskrepanz zwischen Renaissance-Schloss und KZ-Gedenkstätte zog Petra Reichenbach sofort in ihren Bann. In einer Zimmerflucht, den ehemaligen Frauengemächern, wurden alte Wandmalereien, die bis ins 16. Jahrhundert datieren, schichtweise freigelegt. Sie inspirierten die Künstlerin zu einer Installation, die eine Brücke zwischen der Zeit der Renaissance und des Nationalsozialismus schlägt. Überlappende Gewebebahnen fungieren, wie in den Wandmalereien, als zeitgeschichtliche Überlagerung. Darauf finden sich großformatige Porträts von 5 KZ-Insassinnen. Diese mutigen Frauen haben Zeitgeschichte geschrieben. Soweit das Zitat aus der Beschreibung des Projektes für Schloss Lichtenburg. Und da möchte ich gleich eine Frage an Petra anschließen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Es klang schon an, welche Assoziation, Verknüpfung zu deiner künstlerischen Profession, dass du sagst, dass du Buchbinderei oder auch grafisch arbeitest. Was lief da eigentlich ab?
Ja, also ich bin bei dieser ersten Führung durch die Frauengemächer gegangen und uns wurde gesagt, dass die Wandmalereien, die da so, ja, die waren so zu ahnen und teilweise auch besser zu erkennen, dass die aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Jahrhunderten in dieser Renaissancezeit, dass sie daher stammen. Und diese Schichtung, die Überlagerung von den verschiedenen Zeiten, also von den unterschiedlichen Lebensabschnitten, die Kurfürstinnen, die damals dort residiert haben, über mehrere Jahrhunderte, die sind ja da zu spüren und zu sehen. Und diese Ästhetik allein, die hat mich inspiriert. Und da kam dann eigentlich gleich so ein Wunsch, damit irgendwas zu machen. Und als ich dann diese vielen Zitate und diese Erzählungen zu den KZ-Insassinnen und auch den Insassen, es war ja auch ein Männer-KZ, bevor es ein Frauen-KZ wurde, in den 30er Jahren, da kam dann auch gleichzeitig wieder der Wunsch auf diese Frauen, die sollen eine Stimme bekommen. Und die Verflechtung der Zeitschichten und die Geschichten, die diese Frauen, die zur Renaissancezeit da gelebt und gewirkt haben, die miteinander in Verbindung zu bringen, das war mir plötzlich, das stand so ganz deutlich vor mir und das habe ich halt auch ganz grafisch gesehen. Also ich habe mir vorgestellt, dass diese Gesichter der Kurfürstinnen und die Gesichter der weiblichen Häftlinge, dass die einen möglichst frontal und auf Augenhöhe anschauen und im Idealfall eben auch eine Stimme bekommen.
Soweit ein Blick oder der versuchte Blick nach Prettin, sozusagen wenigstens verbal, ein Bild vom inneren Auge entstehen zu lassen. Ich möchte jetzt anschließen mit Bernburg und der Beschreibung des Projektes In Memoriam Gedenkschmuck, die Gedenkstätte für Opfer der NS-Euthanasie Bernburg. Die Schmuckkünstlerin war sehr bewegt, als sie die Bernburger Gedenkstätte zum ersten Mal besuchte. Die Wucht der Emotionen veranlasste sie, sich intensiver mit den dortigen Geschehnissen während der NS-Zeit zu befassen. Im hinteren Teil der Tötungsanstalt befindet sich heute eine beleuchtete Fotowand mit Bildern einiger Opfer. Der Blick in diese Gesichter schafft Nähe und Betroffenheit zugleich. Die Menschen werden aus der Anonymität herausgeholt. Ein Prozess, den Maren Aalborg-Dunker weiter verfolgte. Nach intensiver Beschäftigung mit deren Lebensläufen schuf sie für 5 der Ermordeten individuelle Gedenkschmuckstücke. Als Titel tragen sie den Namen des jeweiligen Opfers. Auf diese Weise erhalten diese Menschen ein Stück ihrer Würde zurück, die man ihnen vor 80 Jahren genommen hat. Sprachlich merke ich gerade das Bild, ja, du sagtest auf Augenhöhe in Zeichnungen zu begegnen, dir ist es mit den Fotos passiert. Ich glaube, das ist ja generell das, was sich oder worin sich Geschichte für uns auch als Menschen leichter erschließen lässt, dass es tatsächlich nicht nur um Zitate oder Bücher, Einträge und so weiter geht, sondern dass man wirklich den Menschen, die Menschen dahinter sieht. Das führt mich zu meiner Frage an dich, Maren. Wie hast du dich denn diesen Schicksalen genähert und vielleicht, weil es ja hieß ja hier 5 und nicht nur Frauen sind Opfer, denen du diese Gedenkschmuck widmest, sondern vielleicht an einem Beispiel für eine Frau, wie hast du dich genähert diesem Thema?
Also der Anfang war schwierig emotional auch zu verarbeiten. Da hatte ich auch gute Unterstützung von Seiten der Gedenkstätte, dass ich Tipps bekommen habe, wann ich zum Beispiel was lesen kann und was gar nicht geht. Also es war, ich habe den Leseumfang unterschätzt, muss ich sagen, und auch das, was es mit mir macht. Und ich musste auch Pausen einlegen. Und am Anfang ist eben die Vorarbeit ist Lesen, ne? Gerade bei dem Thema. Ich habe sachliche Berichte gelesen von Historikern, also auch teilweise von Frau Dr. Hoffmann, die Leiterin der Gedenkstätte, verfasst. Und die sind natürlich sehr klar, sehr sachlich geschrieben. Und ich habe das ergänzt mit einem Buch, was ich auch anfügen will, von Helga Schubert, Die Welt da drin. Und sie hat sich beschäftigt mit dem Krankenhaus in Anführungsstrichen in Schwerin, wo auch Patienten untergebracht wurden, die dann später in Bernburg ermordet wurden. Also wo sich die Kreise schließen und man aufgrund der vorhandenen Akten die Transportwege nachvollziehen kann. Und das ist natürlich ein sehr emotionales Buch. Sie hat sich in Täter- und Opferrolle gedacht als Schriftstellerin und das schafft einen sehr engen Bezug und das hatte ich wiedergefunden, diese Gefühle, eben als ich vor der Fotowand stand in Bernburg, also dieses direkt in die Augen gucken, nicht anonym auf einer Gedenktafel Namen lesen, die in Stein gemeißelt sind, sondern wirklich über diese Fotos kam bei mir die Emotionalität, die mich dann dazu bewegt hat, eine Ideenskizze einzureichen mit dem Thema Gedenkschmuck. Und die Auswahl der 5 Opfer, denen ich jetzt einen Schmuck widme, hat die Gedenkstätte mir erleichtert, dass ich jetzt nicht viele Akten durchblättern muss, Krankenakten. Wir haben uns auf eine Vorauswahl von 10 Lebensgeschichten beschränkt, wo eben auch einiges an Fotomaterial da ist, an Recherche, meistens dann durch die Angehörigen aufgezeichnet, weil diese persönlichen Fakten oder Zusammentragungen für meine Arbeit ganz wichtig waren. Also ich brauchte eben persönliche Daten, um mir ein Bild von den Opfern zu machen und in Bernburg direkt greifen wir nur auf die Dateien zu, die von den Tätern angelegt waren. Also in Bernburg direkt selbst sind nur die Akten vorrätig, die wirklich von den Tätern dort am Schreibtisch verfasst wurden oder die Krankenakten, wo teilweise vernichtende Urteile drin standen, für die Patienten nicht heilbar, nicht brauchbar. Genau. Und um nicht nur damit arbeiten zu müssen, war es eben eine sehr, sehr wichtige Ergänzung, diese persönlichen Recherchen von den Familienangehörigen nutzen zu können. Und was ich im Vorfeld noch nicht abschätzen konnte, war es ein ganz großer Teil meiner Arbeit geworden, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Also es sind wirklich zu allen Angehörigen Kontakte entstanden, teilweise sehr enge. Die haben auch beide Seiten, glaube ich, sehr gefordert. Aber dadurch habe ich bei Suzette Freund, die möchte ich gerne mal vorstellen, das ist eine jüdische Frau, die Zeit ihres Lebens in Berlin wohnte und in Bernburg ermordet wurde. Dort habe ich sehr engen Kontakt mit ihrem Enkel und habe auch in Bezug zum Schmuck, zu ihrem persönlichen Schmuck, Geschichten erfahren, die dann ich auch wieder in meine Arbeit wirklich einbezogen habe. Also das war ganz, ganz spannend und interessant, dass wir, während ich an der Arbeit war, eben den Kontakt so intensivieren konnten. Der Enkel ist Rodney Martell, wohnt in den USA, ist selber auch Filmemacher, Psychologe und hat sich sehr mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt und war auch ganz begeistert, kann man wirklich auch sagen, ganz, ganz erfreut über meine Arbeit und das war ein reger Austausch. Mhm.
Vielleicht können wir neben dieser Beschreibung, die ich der Broschüre der Kunststiftung genommen habe, vielleicht doch noch mal ein bisschen zum Material kommen als solches. Das würde ich auch gerne zu Suzette nochmal hören, dann genauer. Würde ich Petra jetzt nochmal fragen, also wie sieht es in diesem Raum aus, in diesem Frauengemach, was du sozusagen gestaltet hast? Wie würdest du es beschreiben, wenn jemand sagt, also wir haben ja auch Menschen, die leider Farben und Gesichter nicht sehen können, versuchen wir es mal, ihnen das zu beschreiben.
Also wie der Raum jetzt aussieht, wenn man ihn jetzt vorfindet, mit meiner Installation in meinem Fall. Ja, man kommt in einen relativ düsteren Raum. Also vielleicht sollte ich so anfangen. Wenn man eine Führung macht, es gibt zweierlei Führungen bis jetzt. Das ist die eine Führung, die die Gedenkstätte veranstaltet. Das sind hauptsächlich Schulklassen. Die werden hauptsächlich durch den Bunker mit den Einzelhaftzellen geführt. Die werden über den Appellhof, über den ehemaligen geführt. Und all das war ja eigentlich mal ein Renaissance-Schloss, ein wunderschönes. Es ist auch teilweise noch schön, aber auch sehr marode. Und es gibt und dieser Teil des Renaissance-Schlosses, der wurde bis dato eigentlich ausgelassen für diese Art von Führung. Da gab es wiederum eine andere Zielgruppe, nämlich die Leute, die, was weiß ich, im Rahmen des Kegelverein-Ausflugs oder einer schönen Radtour, die da Zwischenstationen gemacht haben, am Elbe-Radweg und sich dann das Renaissance-Schloss angeguckt haben, wurden durch diese Räume geführt und eben auch durch die Frauengemächer. Die Frauengemächer liegen aber gleichzeitig auch unterhalb von den ehemaligen Schlafsälen der KZ-Häftlinge zu Zeiten des Nationalsozialismus, sodass sich da eigentlich so eine Schnittstelle ergibt. Und die habe ich ja eigentlich versucht rauszuarbeiten. Jetzt ist es eben so, dass sowohl die eine Zielgruppe als auch die andere den jeweils anderen Ort miterleben kann. Das heißt, man kommt mit einer Wendeltreppe hoch und kommt erstmal in die Frauengemächer mit diesen Wandmalereien, großzügig tolle Deckenmalereien an so Holzdecken. Und im mittleren Raum dieser drei Gemächer ist es relativ düster, aber im Gegenlicht sieht man auf transparenten Gewebebahnen großformatige Porträts, Frauenporträts, wie gesagt, möglichst auf Augenhöhe, gucken die einen direkt an. Und sie sind aber verschleiert durch einen zweiten transparenten Vorhang, auf dem steht jeweils ein Zitat. Das Zitat habe ich entnommen, entweder wirklich wörtlich aus irgendwelchen Biografien, die vielleicht Überlebende des KZ Lichtenburg aufgeschrieben haben, oder ich habe sie in den Mund gelegt nach den vielen Quellen, die ich eben auch durchgearbeitet habe. Und diese Zitate, diese kurzen, sollen neugierig machen auf die Geschichte, die dahinter steckt, also die Frau vielleicht zu erzählen hat. Gleichzeitig ist auf diesem Zitatvorhang, nenne ich den jetzt mal, auch ein QR-Code. Den kann man mit dem Handy scannen Und dann kommt auf dem Smartphone eben der Link zustande zu der Ich-Erzählung dieser Frau. Also man sieht einen Schattenriss und dieser Schattenriss erzählt in der Ich-Form sehr lebendig und relativ kurz und auch sehr emotional teilweise die Lebensgeschichte dieser Frau. Diese Zitatvorhänge kann man außerdem auch noch wegziehen. Also man kann sozusagen mit diesen Zitatvorhängen auch spielen. Man kann dadurch das Porträt freiziehen und genauer sehen, besser angucken und kann sich wieder neue Überlagerungen schaffen von diesen Zitaten, die wiederum andere Porträts überdecken. Und je tiefer man in diesen Raum reingeht, Richtung Fenster, desto mehr wird man selber zur Silhouette und selber eigentlich Teil von dieser Zeitschicht. Also da kommt dann praktisch die Gegenwart ins Spiel, die einerseits durch den Besucher zu sehen ist, als Silhouette, der sich da eben bei der dritten Frau von hinten sich da ein Bild macht. Und andererseits kommt aber auch diese gegenwärtige Zeitschicht ins Spiel, wenn man sich eine von diesen Geschichten anhört, weil das haben wiederum auch Schülerinnen des örtlichen Gymnasiums eingesprochen. Also da sprechen Menschen von heute die Geschichten aus der Zeit der Renaissance beziehungsweise aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Ja, vielleicht jetzt mal der Versuch, den Schmuck für Susette bildhaft nahezubringen, die wir ja nur hören können im Moment.
Ja, ich versuch's. Für Susette Freund ist ein Armschmuck entstanden. Er ist aus Kirschholz gefertigt und hat die Form einer Hohlkehle. Ich weiß nicht, ob das viele Leute kennen. Also der ist nicht glatt anliegend am Arm, sondern der Rand ist nach außen gewölbt. Und gefasst sind in dem Kirschholz, also das habe ich dünnwandig geschliffen, sind 5 Zitrine. Das sind gelbe, ovale Steine, die facettiert sind und das Licht sehr schön einfangen. Umrahmt sind sie von geschwärztem Silber. Das ist also die Fassung der Steine und der Armreif ist zum Öffnen. Er hat also auf der einen Hälfte ein Scharnierrohr und auf der anderen Seite auch, wo ein Stab durchgeht, der dann rausgezogen wird zum Öffnen oder zum Schließen. Auch dieses silberne Scharnierrohr ist geschwärzt, sodass ein schöner Kontrast entsteht zu dem Kirschholz mit seiner ja, ganz warmen, wunderbaren Maserung, den gelben Stein und dem schwarz geschwärzten Silber. Genau, und das Material hat für mich auch gerade im Bezug aufs Heimatstipendium eine Gewichtung, weil das Kirschholz aus Berlin stammt, aus dem Garten meiner Schwester. Also da habe ich nochmal einen Bezug dazu und ich wollte eben die Heimatstadt von Susette damit nochmal unterstreichen. Die Zitrine habe ich verwendet, weil der letzte Ring, der von Susette Freund erhalten ist, überhaupt der letzte Schmuck, ist ein in Gold gefasster Zitrinen, ein ganz schmaler Ring. Und das war auch irgendwie ein Zufall, als ich dann Kontakt mit Rodney Martell, mit ihrem Enkel aufnahm, schrieb er mir wirklich, dass seine Tochter diesen Ring im Dezember zu ihrem 40. Geburtstag geschenkt bekommt. Also das war so, er hatte den schon aufarbeiten lassen, die Idee schon bevor wir überhaupt uns kennengelernt hatten oder er von diesem Stipendium in der Gedenkstiftung wusste, geschweige denn, dass jetzt Susette Teil davon wird. Und das fand ich wirklich total spannend. Also auch die Geschichte, dass sie sehr schmuckaffin war. Ihr Vater war Antiquariat in Berlin. Dadurch war sie auch sehr weltoffen, ist viel mit ihm gereist. Und Rodney hat eben auch viel berichten können. Erfahren habe ich ganz spannende Sachen, dass Susette eben als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, trotzdem also ein weltoffener Mensch blieb, aber das Leben sich natürlich total veränderte. 1937 schickte sie ihre einzige Tochter Gerda zu ihrem geschiedenen Mann in die USA. Das ist Karl Freund gewesen, ein ziemlich bekannter Filmregisseur, der eben dort sein Glück versuchen wollte. Und Mutter und Tochter sahen sich danach auch nie wieder. Susette ist in Berlin geblieben. Da da ist dann auch immer so eigene Interpretation, ob sie so ein positiver Mensch war, wie es auf den Bildern rüberkommt, dass sie eben dachte, das wird schon, sie schafft das. Es gibt auch ein Foto, wo sie im Harz einen Ausflug mit ihrer Tochter macht und vor dem Schild steht, Juden sind hier unerwünscht, lachend. Und da, also es ist zwiespältig, aber ich glaube, also sie war eben wirklich eine starke Persönlichkeit, starke Frau. Ja, und hat gehofft einfach, dass, dass nicht das kommt, was dann kam. Und in, ich glaube, 1939 ist sie nochmal zu ihrem Cousin nach Amsterdam gereist, um eben die hohen Werte an Hinterlassenschaften von ihrem Vater, viel Schmuck aus Deutschland herauszuschaffen. Und der Cousin hatte eben, das ging nochmal aus einem Brief hervor, der auch auftauchte bei den Recherchen von Rodney, dass er versucht hatte, diesen Schmuck zu verkaufen, um zu überleben. Der Cousin hat aber auch nicht überlebt mit Familie und von dem Schmuck, von dem Fundus ist natürlich auch nichts mehr erhalten. Also es ist praktisch wirklich dieser eine goldene Ring. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob der über Umwege dann nach Amerika kam oder ob Gerda den sozusagen mitgenommen hat. Aber das ist eben das letzte Schmuckstück von Suzette, genau. Und das habe ich dann in meinem Gedenkschmuck aufgegriffen, eben diese gelben Steine, was wahrscheinlich ein Zitrin ist.
Ich möchte jetzt eigentlich dir, Petra, auch nochmal Gelegenheit geben zu sagen, gibt es eine Frau, zu der du noch eines als biografisch oder vom Bezug her etwas näher sagen möchtest, damit wir das auch ein bisschen ausgleichend halten können.
Ja, ich habe jetzt so 10 Frauen recherchiert, die 5 Frauen aus der Renaissance. Da war auch der Wissensstand ganz unterschiedlich. Da haben mich beeindruckt die allererste Bewohnerin der Lichtenburg, die Elisabeth von Brandenburg, die ja eigentlich Asyl bekommen hat im Schloss Lichtenburg, die geflüchtet ist vor ihrem Ehemann, weil sie hat ihrem Zeitgenossen Luther die Treue gehalten sozusagen. Also sie fand Bibellesen konstruktiver als dem Katholizismus zu folgen, wie ihr Mann das getan hat, und ist dann den Drohungen ihres Mannes, ist dann vor denen geflüchtet und hat deswegen in der Lichtenburg gelebt. Nachfolgerin von ihr wie Anna von Sachsen, die unheimlich viel architektonisch, aber auch für diesen ganzen Landstrich so viel erreicht hat. Also nach Elisabeth Kurfürst und Anna von Sachsen ist mindestens ebenso interessant. Die war in meinen Augen eine echte Powerfrau, würde man heute sagen. Also die hat in ihrem Kurfürstentum, war sie eigentlich für 75% der ganzen Landgüter zuständig und hat da unheimlich viel, hat diese landwirtschaftlichen Betriebe gemanagt, hat verschiedene exotische Obst- und Gemüsesorten eingeführt, auch sogar Tabakpflanzen, kreuzte bestimmte Rinderrassen aus verschiedenen Gegenden, hat die Butter- und Käseproduktion optimiert. Also die war sehr, sehr umtriebig und aus dem Grund florierte Sachsen zu der Zeit extrem. Und so ganz nebenbei hat sie auch noch 15 Kinder auf die Welt gebracht. Also kann man sich kaum mehr vorstellen. Und ja, wie gesagt, jede von diesen Kurfürstinnen hat unheimlich, also war sehr beeindruckend für mich, weil die ja eigentlich größtenteils auch selbstständig und allein zum Beispiel auch als Witwe agiert haben. Und dann aber auch wieder in der Renaissancezeit, im Nationalsozialismus, da habe ich ja mithilfe der pädagogischen Mitarbeiterin der Gedenkstätte mit Lisa Lindenau, habe ich da versucht, beispielhaft 5 Häftlinge zu finden, die alle, ja, diese wie auch vielleicht einen gewissen Querschnitt bilden, also vom Häftlingsgrund her, warum sind sie eingesperrt worden? Und da will ich vielleicht herausgreifen, Lina Haag, die hatte vor der Zeit in der Lichtenburg schon einige andere Haftstrafen hinter sich, weil sie als Kommunistin einfach in der falschen Partei war damals. Und sie schaffte es nach ihrer Freilassung 1938 beim obersten Reichsführer der SS, bei Heinrich Himmler, die Entlassung ihres Mannes aus dem KZ zu erreichen, der halt auch kommunistisch aktiv war und verhaftet war. Und da hat mich am meisten beeindruckt, die hat am Ende des Krieges, aber noch nicht nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hat ihre Erinnerungen aus dieser ganzen Häftlingszeit, aus dieser Odyssee durch verschiedene KZs, hat ihr einen Bericht geschrieben, so mit Bleistift in ein paar Nächten runtergeschrieben und hat es dann übergeben an einen amerikanischen Soldaten, in der Hoffnung, dass er damit irgendwas Vernünftiges macht. Und tatsächlich ist dann, ich glaube, es war 1947, ist so damit mit dem Buch, was dann veröffentlicht wurde, ist eines der ersten Zeitzeugnisdokumente entstanden. Eine Handvoll Staub nennt sich dieses Buch. Und dieses Buch zu lesen war für mich auch extrem, das war total bewegend. Also das liest man und muss immer wieder aufhören, weil man die Zeilen nicht mehr sieht, weil man einfach die ganze Zeit weinen muss, weil das so extrem war, die Zustände und die Schikanierung und diese ganze Ungerechtigkeit, die da eigentlich rausschreit aus diesem wirklich authentisch, fast zeitgleich geschriebenen Buch. Das war irgendwo gleichzeitig auch ein ganz langer Brief an ihren Mann, der zu der Zeit wusste sie überhaupt nicht, wo der ist. Ist er in Kriegsgefangenschaft? Ist er gestorben? Wo ist er? Also das war sehr beeindruckend. Das war jetzt ein Beispiel. Natürlich sind alle Persönlichkeiten extrem berührend.
Das ist ja auch ein Phänomen, denen sich die Frauenorte auch widmen, dass sie sagen, sie stehen auch sehr stellvertretend. Also dass es nicht nur um eine Person, um eine, jetzt mal etwas brachial gesagt, Frontfrau geht, die irgendwo stellvertretend steht, sondern dass doch versucht wird, wo es möglich ist und wo auch die Aktenlage zum Beispiel auch entsprechend ist, zu sagen, das weiterzufassen und eher auch die Bandbreite zu zeigen. Und ich denke, da ist dieser Ort, die Lichtenburg-Prettin, tatsächlich prädestiniert dafür, mal zu sagen, also Geschichte ist ja immer eine Frage, welchem Zeitraum widme ich mich gerade, ne? Wenn ich sage, also ich kann ja einen Ort beschreiben als Renaissance-Schloss, die Zeit danach, oder aber wie wird heute damit umgegangen, eben diese Bandbreite zu zeigen. Aber ich denke, das ist ja mit euren Projekten auch sehr gut gelungen, was ich jedenfalls so mitbekommen habe. Ihr habt dann jetzt eure Arbeiten abschließen können und dann kam ja die Phase, das Ganze soll ja nicht, du sagtest es schon, in den Räumen gezeigt werden, das soll ja jetzt nicht einfach für euch nur eine Arbeit sein, die bei euch jetzt im Atelier hängt oder zu sehen sein wird, sondern es soll ja der Öffentlichkeit präsentiert werden. Aber zuerst ist es habt ihr es ja sicher euren Partnerinstitutionen erstmal gezeigt. Könnt ihr da noch sagen, wie die Reaktionen eurer Begleitungen sozusagen darauf gewesen sind oder wie ihr das empfunden habt?
Ich habe ja meine Eröffnung schon gehabt am 11. September ausgerechnet und muss sagen, ich war total beeindruckt davon, dass einerseits auch alle Redner, also ich weiß nicht, ob man da überrascht sein muss, aber ich war dann trotzdem irgendwie total überrascht oder zumindest beglückt, dass alles, was ich irgendwie intuitiv und emotional so gewollt habe, dass das in jeder Rede auch irgendwie ausgedrückt wurde. Also es ist ja schon so, dass man immer wieder daran zweifelt, kommt es überhaupt an? Verstehen das die Menschen? Ich habe ja hauptsächlich eigentlich eine jüngere Zielgruppe vor Augen gehabt, die sich diese Ausstellung angucken und die den Zusammenhang herstellen zwischen der Zeit des Nationalsozialismus und auch der älteren Vergangenheit, aber eben auch der Gegenwart. Und bei der Abschlussveranstaltung, also bei der Öffnungsveranstaltung, gab es eine ganz tolle szenische Aufführung, also ein Theaterstück von der Schulklasse, die teilweise auch involviert waren in der Vorarbeit, nämlich der Arbeit an diesen Audiotexten, die man durch den QR-Code da hören kann, aber eben nur teilweise. Und andere Schüler und Schülerinnen kamen eben dazu und die haben ein irres Theaterstück auf die Beine gestellt, wo sie eben nochmal ein Gespräch inszeniert haben, ein Gespräch unter starken Frauen und damit im Endeffekt unsere Öffnungs, Veranstaltung gesprengt haben. Also ich habe gerade so meinen letzten Satz gesagt und zack, kam eine Besuchergruppe aus jungen Leuten in die Kirche. Das war in der Schlosskirche, sehr beeindruckend, und haben da eben, die waren eine Besuchergruppe, die so ein bisschen erklärt haben, um was es hier geht. Zwischendurch sind im Publikum Zeitzeuginnen aufgestanden, die auch was dazu zu sagen haben, die dieser Besuchergruppe erklärt haben, warum sie hier gelebt oder haben oder warum sie dort inhaftiert waren. Und das war sehr bewegend, und mich hat das natürlich total insofern beglückt, weil ja, genau so wollte ich, dass die Menschen das verstehen und dass 15-, 16-Jährige eben mit diesem Thema umgehen, dass sie den Bezug herstellen zu früheren Zuständen und eben auch zu jetzt. Und das war für mich halt eigentlich sehr beglückend.
Da würden wir mal hoffen, dass es vielleicht nicht eine einmalige Sache bleibt.
Ich bin total froh, dass ich habe mitgekriegt, dass ein Lehrer das auch gefilmt hat, diese Aufführung. Ich hoffe, dass da mit dem Material auch irgendwas passiert. Was für mich eben natürlich auch von Anfang an klar war, und das habe ich auch Gedenkstätte und Stadt Annaburg, mit denen habe ich das auch längst abgesprochen, das ist eine Dauerausstellung. Also das ist, das hängt jetzt erstmal 3 Jahre, dann guckt man sich den Zustand an und verlängert das dann nochmal. Also ich habe das ja wirklich für diesen Raum konzipiert, und das soll einfach da bleiben. Und da sind wir uns eigentlich alle einig, dass es natürlich auch an keinem anderen Ort so passend wie dort.
Das ist richtig, ja. Ja, das sind ja sehr gute Nachrichten. Das nehme ich sehr, sehr gerne mit, dass das jetzt so überdauern soll oder erstmal eine Weile zu sehen sein wird. Und deshalb auch wirklich möglichst viele Interessierte auch zu sehen bekommen und sich damit beschäftigen können. Und überhaupt wissen, dass es Pretin gibt und dass eine Reise, eine längere Reise, die man also einplanen soll, ne, als Zeit, nicht nur, weil das recht abgelegen ist. Wie geht es mit, müssen vielleicht das nochmal dran denken, dass man ja nicht weiß, wann der Podcast abgerufen wird. Du hast gesagt, du hast die Eröffnung schon gehabt, das andere steht jetzt bevor, deshalb vielleicht nochmal die Rolle rückwärts auch an dich. Erstmal, wie war die Reaktion, als du es vorgestellt hast, das erste Mal eben vor Ort, dann noch sagen, wie es weitergeht.
Mein Schmuck entstand nach und nach. Also ich habe ja die zu den Opfern, den 5, die wir zusammen, die Gruppe, die wir gebildet hatten, nacheinander gearbeitet. Angefangen hat es mit Ruth Rosa Mühlmann. Für sie ist ein kleiner Herzanhänger in Filigrantechnik entstanden. Das war das erste Stück, was ich eben in der Gedenkstätte gezeigt habe. Ja, und sie waren bei jedem Stück begeistert, kann man schon so sagen. Also war, weil von technischer Umsetzung oder was so möglich ist oder was ich eben aus den Fakten, den Anhaltspunkten, die ich bekommen habe, dann ableiten kann oder was wir teilweise dann auch zusammen erörtert haben, dass das eine künstlerische Umsetzung wieder findet im Schmuck. Und bei der Ruth Rosa Mühlmann habe ich eben bewusst einen klassischen Herzanhänger genommen, um eben ganz klar die Liebe ihrer Familie damit zu symbolisieren. Und danach entstand über einen langen Zeitraum der Armschmuck für Suzette Freund. Den habe ich halt, insgesamt über 3 Monate habe ich daran gearbeitet. Ja, also es sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Stücke entstanden.
Wäre jetzt noch die Frage, wie ist es jetzt weiter gedacht in Bernburg? Wie wird das ausgestellt? Was wird ausgestellt oder wie ist das schon geklärt? Oder?
Es werden alle 5 Gedenkschmuckstücke ausgestellt. Und zusätzlich habe ich für einen engen Angehörigen einen Erinnerungsschmuck angefertigt, der angelehnt ist an den Gedenkschmuck für das Opfer. Das wird für diese offizielle Ausstellungszeit jetzt vom 20. November bis 27. Februar 2022 gezeigt in Vitrinen im Flur im Erdgeschoss der Gedenkstätte. Und nach dieser Ausstellung wird der Gedenkschmuck dort weiter vor Ort bleiben. Er ist ja auch ortsgebunden wie bei Petra, sodass wir den Schmuck vor Ort lassen. Und es werden Banner gedruckt werden, also Fahnen, die neben den Vitrinen und auch gegenüber hängen, wo jeweils zu einem Opfer ein Kurzlebenslauf erscheint zur Erklärung für die Besucher. In Bernburg sind es sehr viele Schulklassen, die kommen, und mit einem Foto des Opfers und darunter ist nochmal ein kurzer Erklärtext zu meiner Arbeit und auch kurz geschrieben, wer den Erinnerungsschmuck erhält aus der Familie.
Ja, ich denke, jetzt haben wir auch sehr plastisch, muss ich sagen, paaren können, wie Heimatgeschichte, Frauengeschichte doch tatsächlich mit zeitgenössischer Kunst eine Verbindung eingegangen sind. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist meines Erachtens auch eine neue Art des Zugangs für die Frauenorte als solche. Denn neben Führungen oder Veröffentlichungen, also Publikationen, ist eben jetzt auch diese Zugangsmöglichkeit, sich über Kunst der Sache zu nähern, entstanden. Dank, wie gesagt, an die Kunststiftung Sachsen-Anhalt für dieses Durchführen dieses Stipendienprogramms. Mein persönlicher Dank geht aber vor allen Dingen an Marien Alborg-Dunker und Petra Reichenbach für die Inspirationen, die sie vor Ort jetzt geschaffen haben, für alle, die sich das anschauen, aber auch mit diesem Gespräch versucht haben, den Werdegang, wie sowas auch als künstlerischer Prozess zu verstehen ist, nahezubringen. Und wie gesagt, mir als nur Kunstinteressierte, aber nicht selber Künstlerin, war das auch nochmal wichtig, das zu erfahren. Deshalb auch diese Art des Gesprächs. Und natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden für die sehr offene Darstellung, bildliche Darstellung. Wie gesagt, ich habe sehr viele Bilder vor Augen, auch wenn ich das eine oder andere ja auch live schon erlebt habe. Und ich wünsche mir, dass das ganz, ganz, ganz vielen Interessierten auch zugänglich wird, dass die Frauenorte, die beiden Gedenkstätten, sowohl in Bernburg und in Prettin, aber auch das Schloss in Lichtenburg, Besuch bekommt, um sich dieser Geschichte zu nähern. Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte, wozu eben auch dunkleren Geschichtsetappen dazu zählen und denen sich Mensch bitte nicht verschließen möge.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.